Heute geht es im Glücksheldin-Podcast um hochsensible Kinder. So schön, dass du da bist hier im Glücksheldin-Podcast. Ich bin Kathi und zusammen mit Olivia helfen wir dir, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Wir sind zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir freuen uns riesig, dass du hier in unserem Podcast zuhörst. Ja, und hochsensible Kinder, das klingt vielleicht erstmal nach einer besonderen Gabe oder irgendwas ganz Komischem, bedeutet im Alltag aber vor allem eines: viele intensive Gefühle, schnelle Überforderung, Reizempfindlichkeit. Und irgendwo zwischen den Stühlen oder mittendrin stehst du als Mutter, versuchst zu begleiten, versuchst zu regulieren, versuchst zu trösten und vielleicht wird dabei dein eigener Akku immer leerer. Vielleicht kennst du auch den Moment, wo dir dann plötzlich der Geduldsfaden reißt, du laut wirst. Ja, danach denkst du dir, oh Mann, ich wollte das doch eigentlich anders machen. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir mit Denise Piecher, die Coach für hochsensible Kinder ist, darüber, woran du Hochsensibilität erkennen kannst und wie du dein Kind in seiner Sensibilität gut begleiten kannst und wie du selbst dabei nicht ausbrennst. Es geht nie darum, perfekt zu reagieren und es geht immer darum, bei uns gut für sich zu sorgen, gerade wenn dein Kind viel braucht. Und falls du eben, wie gerade schon angedeutet, im Moment oft denkst, boah, ich schreie mein Kind gerade immer wieder an, was soll ich denn tun? Dann ist vielleicht unser kostenfreier SOS-Guide etwas für dich. Da findest du 3 sofort umsetzbare Mini-Übungen, entlastende Perspektiven und du bekommst von uns einfach eine liebevolle Begleitung ohne den erhobenen Zeigefinger. In den Shownotes findest du den Link zu unserem SOS-Guide Ich schreie mein Kind an, was tun? Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß und viele hilfreiche Impulse mit dem Interview mit Denise. Hi, liebe Denise, ich freue mich sehr, 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 dass es jetzt klappt mit uns beiden. Es waren ja so ein paar Kämpfe vorab mit Terminfindung und mit technischen Themen. Aber jetzt sitzen wir hier.
Ja, und ich freue mich sehr, dass ich jetzt endlich hier sein darf und endlich, wir zu diesem Podcast zusammengekommen sind.
Ja, ich freue mich auch total auf das Thema, über das wir heute sprechen. Und zwar ist es ja das Thema Hochsensibilität. Da bist du für uns beide, für Olivia und mich, so die Expertin. Wir haben uns ja kennengelernt, vielleicht das kurz dazu, in einer Gruppe, in der wir mal gemeinsam waren, wo wir uns auch immer wieder ausgetauscht haben über unsere Unternehmen, über das, wie wir arbeiten wollen und so weiter. Und schon da habe ich dich wirklich als sehr zugewandte, liebevolle, sensible Person kennengelernt. Und deswegen dachte ich, das passt super gut, wenn wir heute darüber sprechen. Also schön, dass du da bist.
Ja, danke. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, irgendwie das Thema, was ihr ja auch oft so mitbringt, ist ja Burnout, Erschöpfung. Und das betrifft natürlich Eltern eben von hochsensiblen Kindern. Oder wir hatten es die Tage, Kinder mit alternativen Betriebssystemen, könnte man auch sagen. Da fallen dann schon nochmal unterschiedliche Kinder drunter. Besonders schüchterne, besonders wilde. Vielleicht auch eben welche, die so in den Neurodivergenzbereich fallen, drunter. Und da ist natürlich das Thema Erschöpfung einfach der Eltern häufig ein großes Thema, gar keine Frage, weil es natürlich häufig auch einfach nochmal mehr Konfliktfeldern, mehr Herausforderungen, mehr Löwenmama sein, vielleicht auch, wenn man das so sein möchte, braucht, um die Kinder halt gut zu begleiten. Vor allem dann, wenn Institutionen einfach auch nochmal mit einer Rolle spielen, sozusagen. Ne?
Ja, absolut. Genau. Ja, total spannende Punkte, die du jetzt schon so angeteasert hast. Vielleicht fangen wir mal da an. Wer bist du denn eigentlich, Denise? Und wie bist du auch zu diesem Thema, zu deinem Thema Hochsensibilität eigentlich gekommen?
Ja, sehr gerne. Also, ich habe schon angefangen zu sprechen. Ich bin Denise Piecher. Ich bin Coach für Familien und aber auch für Kinder tatsächlich im Bereich hochsensibles Kind. Also das ist so meine Superspezialität und alles, was natürlich drumherum dazugehört, Ich arbeite online hauptsächlich, also ihr findet mich auch online auf Social Media und auch in meinen Angeboten. Von überall dürft ihr kommen, weil wir sind online zusammen. Genau. Und wie ich zu dem Thema gekommen bin, tatsächlich über meinen eigenen Weg der Mutterschaft sozusagen, beziehungsweise nein, nicht die Mutterschaft, sondern die Kinder, die dazugehören zu dieser Mutterschaft. Und im Endeffekt tatsächlich sogar erst nach 2 Jahren meiner Mutterschaft, weil dann bin ich zum zweiten Mal schwanger geworden. Und das erste Kind hat so überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt, auf die Schwangerschaft und also auf das Baby. Schwangerschaft war noch so, aber auf das Baby reagiert. Und tatsächlich habe ich damals Google befragt und habe Google gefragt, Kind schreit oder Kind weint, wenn Baby schreit. Was tun? Und dann kam da so ein Blog. Ich meine Schweiz oder Österreich, weiß ich nicht mehr. Müsste ich nochmal genau gucken. Ich meine Schweiz, Hochsensibilität, irgendwas, die das genau beschrieben, warum das so ist. Und dann bin ich halt so nach und nach in diesem Bereich tatsächlich gelandet, genau. Und habe mich dann ursprünglich einfach rein als Familienberaterin selbstständig gemacht. Ich bin gelernte Erzieherin. Also diese Themen sind mir natürlich jetzt rückblickend auch nicht fremd aus meinem pädagogischen Weg. Ich habe lange in der stationären Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet, also halt mit Kindern mit noch besonderen alternativen Betriebssystemen und ganz besonderen Geschichten auch. Also rückblickend ist mir das alles nicht fremd, ne? Aber es war halt kein Thema in meiner Ausbildung zum Beispiel. So, und genau. Und so bin ich halt irgendwie dazu gekommen, dann auch nochmal das zu spezialisieren, Familienberaterin zu sein, nicht nur allgemein. Bin dann auch den bindungs- und bedürfnisorientierten Weg gegangen, weil ich glaube, ganz viel anders geht es auch mit solchen Kindern nicht. Genau. Und dann eben in dem Spezialgebiet der hochsensiblen Kinder irgendwann dann gelandet. Und das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Viele Familien schon be begleitet, beraten. Genau. Ja, und viele Kinder mittlerweile auch. Ja. Genau. Das ist so der Weg, den ich gegangen bin. Und mit meinen Kindern natürlich immer so ein bisschen auch als Paradebeispiel. Also nicht in allen Bereichen Paradebeispiel, aber in einigen ja schon, dadurch, dass ich mit meinen Kindern ja im Prinzip auch die Dinge ausprobieren kann, die ich anderen Eltern dann halt gegebenenfalls auch ans Herz lege, beziehungsweise ich viele Dinge einfach auch oder viele Situationen einfach auch kenne aus meinem Alltag mit hochsensiblen Kindern und als hochsensible Mama. Also genau.
Und das finde ich sehr spannend, Denise, was du erzählst, auch gerade mit diesem, mein Kind weint, wenn das andere Kind schreit. Das heißt, also nur nochmal, um darauf zurückzukommen, quasi dein, in dem Fall älteres Kind hat geschrien, weil es sozusagen so empathisch mit dem Baby mitgefühlt hat? Oder wie würdest du das erklären jetzt aus heutiger Sicht?
Ja, gibt also zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ich glaube, bei uns war es damals die Empfindung der Lautstärke, die einfach zu krass war. Und Babys, was für hochsensible Kinder oft schwierig ist, auch grundsätzlich kleinere Kinder, also bis zu einem bestimmten Alter, sind so unberechenbar in ihren Ausdrücken von Gefühlen und Bedürfnissen. Und das war ein großes Thema tatsächlich. Also auch dieser Schreckmoment, der dann halt kommt, wenn das einfach anfängt zu schreien, obwohl er jetzt gerade vorher überhaupt nichts gewesen ist. Und ja, auch, obwohl sie ihre Schwester auch nicht so besonders gerne gemocht hat damals, glaube ich, ist das auch so der Moment für Kleinere. Also sie war ja erst 2 und ein bisschen damals. Und der Gedanke bei so Kleinkindern ist ja auch oft Tränen und Weinen ist dann auch immer direkt Leid. Ne? Also, dass ein Baby einfach weint, weil es Hunger hat oder weil ihm kalt ist oder weil es müde ist, checken die ja noch nicht. Und ich glaube ja auch dieser Aspekt, der zweite, mit der Empathie oder mit dem Mitfühlen und einfach auch da sich so reinfallen lassen können, ist manchmal dann auch gegebenenfalls ein Aspekt. Bei uns war es, glaube ich, eher eben die Lautstärke und dieses Unberechenbare in der Lautstärke
Ja,
sozusagen.
verstehe, verstehe. Und das ist wahrscheinlich, da sind wir vielleicht gleich bei so einem, ich will es gar nicht sagen, Merkmal oder so einem, vielleicht einem Zeichen. Wenn jetzt sich jemand fragt, der zuhört, eine Mutter fragt, ja, irgendwie habe ich auch so einen Verdacht oder habe da auch schon mal nachgelesen, dass vielleicht mein eigenes Kind auch hochsensibel sein könnte. Das wäre ja wahrscheinlich schon so ein Anzeichen, dass ein Kind vielleicht mit Lautstärke insgesamt ein Thema hat oder mit eben unerwartet schnell Veränderungen. Was sind denn noch so Anzeichen, wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, wie ist es denn bei meinem Kind?
Ja, also ich sage mal, das erste Anzeichen ist, wenn man selber sich solche Gedanken macht, also wenn man schon selbst so in die Richtung denkt, also weil ich vertraue da auch einfach der Professionalität und dem Expertentum der Eltern selber, weil die sind die Profis oder ihr seid die Profis für eure Kinder grundlegend erstmal. Also wenn da so Gedanken da sind, dem nochmal nachzugehen, irgendwie ist schon durchaus auf jeden Fall immer sinnvoll. Genau, die Lautstärke ist ja einfach ein Thema über das Sinnesorgan des Hörens oder des Ohrs sozusagen. Und da können auch die anderen Sinnesorgane angesprochen sein. Natürlich das Sehen, das Riechen, das Schmecken und auch das Fühlen. Ich sage mal so, also in der Zeit, wo ich das jetzt mache, ist häufig die Lautstärke tatsächlich, die Lichtempfindlichkeit der Augen und das Fühlen der größte Punkt. Riechen und Schmecken ist gar nicht immer so unbedingt das, was riesengroßes Spiel. Es gibt Kinder, die haben. Also es muss nicht jedes Kind auf allen Sinnesorganen extrem empfindsam sein oder extrem sensibel sein. Es kann auch ein, zwei Sinne sein, es kann auch nur ein Sinn sein, der ganz krass ist. Meistens ist es aber eben nicht riechen und schmecken. Also meistens sind es halt die anderen drei, die halt so irgendwie im Alltag natürlich auch nochmal anders belastet sind. Und eine emotionale Feinfühligkeit, wie wir sie gerade auch schon angesprochen haben, auf Stimmung zu reagieren, auf Schwingung zu reagieren. Rückblickend können das ganz, ganz viele Eltern auch von ihren Babys schon sagen. Ne? Wenn ich am Telefon telefoniere und ich bin irgendwie aufgewühlt, dann wurde mein Kind irgendwie unruhig. Es hat reagiert auf andere, die geweint haben oder so. Ne? Genau. Und was, glaube ich, ein häufig sehr, sehr sichtbares Zeichen auch ist, also mal von den Sinnen abgesehen und von der emotionalen Feinfühligkeit, ist auch einfach so ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Also das ist jetzt nicht, ist jetzt kein Merkmal im klassischen Sinne der Hochsensibilität, aber das ist das halt, was einem im Alltag natürlich unfassbar doll auffällt. Ich mag mich nicht trennen, ich möchte es immer gleich haben, ich brauche Strukturen, Veränderungen sind doof. Ne? Solche Sachen, die dann halt eben genau Schwierigkeiten machen. Und jetzt habe ich es vergessen, mal bei den Sinnen zu sagen, bei den Sinnen ist häufig eben auch Kleidung, alles, was so direkt auf der Haut liegt, Cremes. Ja, diese Themen, also es mit dem Tasten halt häufig einhergeht und mit dem Tasten häufig einhergeht auch die Ernährung ganz oft, so Picky Eating oder so, weil der Tastsinn im Mund natürlich krasse Intensität hat sozusagen und gar nicht immer der Geschmack das Problem ist, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern tatsächlich Konsistenzen, Temperaturen, diese Thematiken so, ne? Und genau, das nochmal zu den Sinnen und dann halt eben eher dieses Sicherheitsthema nochmal, was man so im Alltag auf ganz, ganz viele Bereiche beziehen kann, auf den Schlaf, auf Kindergarten oder Schule, auf Freundschaften, auf Hobbys, auf Kindergeburtstag. Wisst ihr so, auf alles Mögliche, was oder weißt du, was auf, so in dem Alltag halt vorkommt. Und immer ist eher so, bei den meisten, nicht bei allen, aber bei den meisten eher so. Lieber nicht so forsch in diese Situation reinzugehen, sondern eher in der Sicherheit zu bleiben, Dinge vielleicht auch ganz lange auszuprobieren oder zu beobachten, bevor ich sie ausprobiere, oder wirklich selber mache. Ja, solche Sachen. Genau.
Ja, sehr spannend. Also ich habe auch gerade schon ganz automatisch angefangen, so meine Kinder durchzuscannen.
Check, check, check.
Check, check,
Ja.
check, check, check. Genau. Ja, also ich denke auch, da werden einige so ein paar Dinge von ihren Kindern auch wiedererkennen. Was heißt es denn? Also was heißt es denn in dem Fall, wir wenden uns ja an Mütter, es gilt natürlich für beide Eltern. Was heißt es denn für mich als Mutter, wenn ich jetzt merke, ja, okay, ich habe jetzt wirklich einige Checks gerade gemacht und habe das Gefühl, ja, mein Kind ist höchstwahrscheinlich hochsensibel. Was kann ich denn tun? Oder was wären so erste Schritte, die ich irgendwie machen kann mit dem Thema?
Ja, also es kommt so ein bisschen ja darauf an, wie alt sind die Kinder, ne? So, also damit hängt es natürlich so ein bisschen zusammen auch. Und natürlich kommt hochsensibel sein ja auch nicht ganz alleine. Also ich muss mir mein ganzes Kind auch irgendwie angucken. Ich habe gerade gesagt, der Großteil ist eher so zurückhaltend und schüchtern. Das ist tatsächlich knapp 80% aller hochsensiblen Kinder, so ungefähr. Aber es gibt auch welche, die halt eher wild und aufgeschlossen sind und trotzdem über die Sinnesorgane und über die Feinfühligkeit sehr sensibel sind. Und da gibt es halt dann auch unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Die Schüchternen musst du so ein bisschen feinfühlig und sensibel stupsen in die eine oder andere Situation und gemeinsam eben die Ängste überwinden. Die Wilden aufgeschlossenen Unternehmungslustigen musst du ab und an ein bisschen bremsen, damit die nicht permanent in der Überreizung landen. Also in dem Moment,
Ja.
wo es einfach dann zu viel wird, ne? Weil die sind so, yippie-yay, nimm mir nix, gib mir alles. Und aber trotzdem sind die Reize ja da, die da auf die einprasseln. Und die explodieren dann häufig relativ schnell und plötzlich. Das heißt, da muss ich so ein bisschen Rückzug mir manchmal einfordern oder erzwingen und bei den Schüchternen im Prinzip immer so ein bisschen stupsen, vorsichtig und sanft in die einzelnen Situationen. Genau, und ja, was kann ich tun? Ich kann möglichst gucken, dass ich mit möglichst viel Feingefühl und Verständnis und das vielleicht auch über Wissen über mein hochsensibles Kind, wie ist das drauf, was braucht es, auf die Situation einzugehen und auszuprobieren. Tatsächlich sage ich auch ganz gerne, ne, so nur vermeiden ist halt auch irgendwie nicht der richtige Weg. Irgendwie Dinge zu probieren, Ängste zu überwinden in Verbindung und zu gucken, wie kommen wir da jetzt weiter. Und aber auch an der anderen Stelle mal zu sagen, auch nur weil alle anderen das jetzt machen, ist es nicht das, was wir jetzt machen müssen, so, sondern wir finden unseren eigenen Weg, dahin zu kommen. Das braucht halt manchmal ein bisschen Kreativität und Flexibilität und natürlich auch, ja, schon irgendwo ein dickes Fell manchmal anderen Menschen gegenüber. Genau, so, ne? Aber da halt so versuchen, natürlich mit seinem Kind den eigenen Weg zu finden. Und das, ne, ich habe vorhin gesagt, Erschöpfung ist da natürlich das, was euer großes Thema ist. Hört man ja schon raus, ne? Was es braucht im Kopf
Total.
und an Ressourcen und an auch wenig Zeit für sich. Es sind auch häufig Kinder, die nicht so gerne alleine spielen, immer irgendwie daneben sitzen, guck mal hier, guck mal da und ne? Also es braucht einfach viel Zeit. Ich kann nur sagen, es, ja, sag du, was wolltest du sagen?
Ich wollte da gerade noch mal bestätigen, das ist all das, was du gesagt hast, ist total wichtig und total wichtig hier auch zu sagen. Und ich hatte genau diesen Gedanken, dass ich mir gedacht habe, boah, das bedeutet schon ganz viel, jetzt in dem Beispiel auch für dich als Mutter, die ja praktisch ständig in so einem, wie soll ich sagen, in so einem Regulieren auch ist, okay, wo wird es jetzt zu viel? Wo nehme ich mein Kind eher vielleicht mal ein bisschen raus aus der Situation oder aus den Anforderungen, die da von außen kommen? Wo ist vielleicht mal der Punkt, wo ich es mal wieder stupse und sage, hey, das schaffen wir schon. Also so diese Gratwanderung zu machen. Also vielleicht, wenn du möchtest, hast du vielleicht auch mal noch ein Beispiel, Denise, aus deiner Erfahrung oder aus dem Coaching, wie kann man da auch als Mutter diese Gratwanderung auch machen und das schaffen und gleichzeitig auf sich selber ja auch irgendwo achten. Weil wenn wir selber, ne, ausbrennen bei der ganzen Sache, ist es auch wieder blöd. Also dann
Absolut,
haben wir auch wieder ein
absolut.
Problem. Ja.
Immer was, was total mitschwingt, ne? Auch hochsensible Elternschaft, auch immer schon Teilen von meinen Kursen früher gewesen und so. Ja, es geht, und ich habe gerade auch wieder noch was, so einen Hörmoment laufen gehabt, einen kostenlosen. Es geht halt tatsächlich auch immer um die eigenen Grenzen. Es geht immer und immer wieder auch darum, genau nämlich diesen Zwischenpart auch zu finden, weil es auch für dein Kind natürlich total wichtig ist, seine Grenzen zu erkennen und benennen und zu wahren können, auf sein Leben gesehen. Also nicht jetzt vielleicht gerade in dem Moment, weil du mit Koregulation noch viel da bist, aber später schon. Und es kann. Es lernt es ja in den ersten, weiß ich nicht, 12, 13, 15 Jahren von dir. Und das heißt, es ist ein wichtiger Punkt zwischen Feingefühl und Grenzen setzen, immer auch zu schauen und den Perfektionismus an den Nagel zu hängen. Also auch wenn es Dinge gibt, die andere immer und immer wieder machen, wenn ihr die nicht schafft, schafft ihr die nicht. Wenn ihr gerade in einer herausfordernden Situation seid, Einschulung, Umzug, weiß ich nicht was, Geschwisterkind, Trennung, was auch immer so das Leben mit sich bringt, dann darf es auch einfach mal schwer sein und dann ist es auch einfach für alle schwer und dann darf es auch Momente geben, in denen ihr es euch leicht macht. So, weißt du, also ich glaube, dass so Druck rauszunehmen für sich und aber auch fürs Kind, und ich weiß, wie viel es heißt, auch Regulation zu machen, wie viel es heißt, sich selbst zu regulieren, wenn man selber auch, ich bin zum Beispiel sehr lautstärkenempfindlich, ja, ich kriege eine Krise, wenn meine Tochter schreit und weint und wütet, wirklich, und das ist auch echt laut. Ich habe halt immer Kopfhörer da liegen, irgendwo. Und ich hole mir die auch und ich fordere mir das auch ein. Ich weiß, dass dann Eltern sagen, aber dann wird mein Kind noch wütender, wenn ich Kopfhörer aufsetze und die nicht höre. Du hörst sie ja, aber du hast nicht mehr diese immensen Dimensionen, die du da hörst. Ja,
Ja.
so Hilfsmittel, ein Netzwerk vielleicht auch aufzubauen. Ja, das dauert natürlich auch, weil die Kinder natürlich auch lieber zu Hause sind, aber auch abgeben zu können, einen Moment zu haben. Also das, ja, muss halt auch dazugehören, zu der Wahrheit sozusagen dazu. Und ja, dass eben auch nicht immer alles nach Plan A und B und C vielleicht läuft, sondern auch nur nach X und Y. Aber dass dann halt eben für alle vielleicht auch halbwegs läuft sozusagen, ne? Also, weil ich weiß, dass hochsensible Mütter vor allem auch den Anspruch haben, das muss ja dann auch nach so und so laufen, so wie es in den Büchern steht, so wie es
Ja.
bindungs- und bedürfnisorientierte Pädagogik meint. Und ja, natürlich wäre das optimal, aber wir müssen halt auf unsere Ressourcen gucken, ne? Und müssen gucken, wo sind unsere Grenzen und wo sage ich, ich setze die Dinger jetzt auf, ich brauche 10 Minuten. Ist natürlich auch wieder altersabhängig von den Kindern, ne? Ganz klar. Wo finde ich Lösungen? Wo schlafe ich am Wochenende vielleicht mal nicht bei den Kindern, sondern alleine, um mich zu erholen?
Ja.
Was auch immer euch gut tut, so, ne? Betreuungszeiten im Kindergarten, wenn die da gut angekommen sind, kann man, die müssen die bis 12 oder geht auch bis 2, habe ich irgendwo noch Möglichkeiten? Also auch da zu schauen, was sind eure Lösungen sozusagen, ne? Und wo kann ich so schwer so pauschal sagen, weil jeder hat ja auch eine andere Rahmenbedingung, ein anderes Netzwerk, ne? In einer Alleinbegleitenden würde ich was anderes erzählen als natürlich einer Familie oder mit einem Kind, mit drei Kindern, wie auch immer, ne? So, und ja, also sich da einfach natürlich auch seinen Grenzen bewusst zu sein. Und ich weiß, dass das uns vielen natürlich auch schwerfällt, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen, weil wir wahrscheinlich auch jahrelang darüber gelatscht sind. Und gleichzeitig aber auch die Wichtigkeit, trotzdem da zu sehen, wenn euch euer Kind eben da im Vordergrund steht, auch, dass es für die Kinder auch wichtig ist, zu sehen, wo sind Grenzen, wie halte ich die ein, auch wenn ich das vielleicht manchmal scheiße finde. Ja.
Ja,
So.
absolut.
Also er beantwortet das deine Frage. Jetzt habe ich so viel
Ja, auf jeden Fall.
Schleifen gedreht.
Nee,
Ja.
alles gut. Also vielleicht das eine, was noch cool wäre, glaube ich, wäre so ein Beispiel. Also sowas, wo du sagst, wie gesagt, entweder aus deinem Leben oder aus dem Coaching. Keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht irgendein Szenario aufmachen, aber wo du sagst, okay, das war so ein Moment, wo eine Mutter, wer auch immer, an dieser Gratwanderung stand zwischen eigenen Grenzen und Kind koregulieren und so weiter. Und wie ist sie damit umgegangen? Ich weiß nicht, ob du so gerade sowas im Kopf hast.
Ja, vielleicht schon. Also je nachdem, wie klein die Kinder sind, ist natürlich so Bedürfnisverschiebung noch ein bisschen schwieriges Thema. Also da muss man vielleicht tatsächlich so ein bisschen gucken, erst die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen, damit ich die Möglichkeit habe, mein Bedürfnis zu erfüllen. Weil einfach, also ein stillender Säugling, ne, den kann ich nicht sagen, warte jetzt eine halbe Stunde, bis ich damit durch bin. Aber ich kann Kompromisse finden. Also ich kann vielleicht auch sagen, okay, in dem Moment jetzt ist das Stillen vielleicht nicht komplett fokussiert aufs Kind, sondern ich packe mir tatsächlich was auf die Ohren oder ich gucke dabei irgendwie was oder was mir jetzt dann in dem Moment auch gut tut, damit ich dann nicht wieder alleine in dem Raum sitze und nur um das Bedürfnis meines Kindes es geht, so, ne? Und was, glaube ich, ganz, ganz vielen extrem hilft, ist einfach den Alltag auch im Moment zu beobachten und zu gucken, wo sind die Momente, also wo, welche Struktur hilft uns im Alltag, dass wir alle gut zurechtkommen. Weißt du, also ich kann ein Beispiel aus meinem Alltag machen. Also wir hatten, klar, mit einem Kind nochmal spezieller, ist ja nochmal anders, aber als dann beide da waren, hat natürlich prompt das erste Kind auch aufgehört, Mittagsschlaf zu machen. Das heißt, es gab für mich diese Mittagsschlafenszeit nicht. Weißt du, so schön vorgestellt, Baby, Kleinkind, beide schlafen mittags. Nee, war schon vor der Geburt vorbei. Und ich weiß aber, ich brauche Pausen. Ich brauche vor allem Mittagspausen. Und seitdem das so ist, also seit, weiß nicht, 7 Jahren, würde ich jetzt sagen, haben wir mittags eine Mittagszeit. Und es war ursprünglich so, dass das kleine Baby damals, also meine zweite Tochter, irgendwo in der Federwiege auf mir irgendwo geschlafen hat. Und das andere Kind hat damals auch rauf und runter Jonalu geguckt im Fernsehen. Ich weiß nicht, wer es von euch kennt. Vielleicht sagt es bei dem einen oder anderen, ja, klar, die Mäuse und der Käfer. Genau. Weil Hörspiel ging nicht, Kampf im Bett war total bescheuert. Okay, aber ich brauchte das. Ja, ich brauchte das in dem Moment, diese Pause. Und die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch, wenn die Kinder von der Schule kommen. Die sind mittags hier, dann gibt es eine Mittagspause.
Mhm.
Und für mich und für die Kinder. Was ich immer zuerst mache, ist denen was zu essen machen, die einmal reinkommen, ne, dass die irgendwie auf, also
Ja.
angekommen sind. Dann kriegen die was und dann ist auch ganz klar, bin ich dran. Und dann ist auch, läuft der Fernseher manchmal. Manchmal spielen sie was, manchmal kneten sie was. Ist aber klar, jetzt ist auch meine Pausenzeit. Und das hat sich halt so eingebürgert tatsächlich, also so eingespielt. Und es gibt keine Diskussion mehr darum. Tatsächlich. Jetzt haben wir es ein paar Jahre gemacht. Ne, so. Klar, wenn die kleiner sind, ist das natürlich nochmal ein bisschen anders. Wie gesagt, da muss man andere Strukturen finden. Solche Sachen. Oder auch, wenn ich die aus dem Kindergarten abgeholt habe, war meistens meine Hungerzeit. Mit Hunger kannst du mich komplett in die Tonne kloppen.
Das
Ja.
kenne ich, ja.
Also habe ich
Kenne ich
irgendwann
gut.
angefangen, mir bloß irgendwie so irgendwas, Müsli-Riegel
Ja.
immer zu kaufen beim Lidl, auch wenn die jetzt nicht hochgradig gesund sind. Und die immer in der Tasche dabei zu haben, dass ich wusste, wenn ich da jetzt warte und ich habe ein wütendes Kind und ich bin auch noch hungrig und muss das irgendwie da rauskutschieren und im Auto noch nach Hause bringen. Nee, dann brauche ich vorher was. Also solche Sachen halt sich so ein bisschen anzugucken und für sich zu fühlen, ist auch ein bisschen wieder bei den Grenzen. Wann ist bei mir einfach auch, wann kann ich diese Begleitung auch nicht gut und aus welchen Gründen kann ich die nicht gut und sich dann eben Hilfsmöglichkeiten, Strukturen zu schaffen, die halt gut passen. Ne? So, der Abend ist ja häufig auch so eine Struktur. Wo kann man sich da abwechseln vielleicht? Wo kann der eine ins Bett bringen, was schon Kampf ist, und der andere vielleicht Zähneputzen den Kampf übernehmen oder so, wenn man zu zweit ist, so, ne? Oder wie gestaltet man es sich sonst einfacher? Mit einer Playbrush, mit Fernsehen, guck mal, Zähneputzen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, mit irgendwelchen Liedern, dass man einfach nicht seinen letzten Nerv auch noch an diesem ganzen Gedönse sozusagen verliert. So würde ich wahrscheinlich, und das ist auch was, was ich häufig in den Coachings mache, zu gucken, wo sind denn die Momente, wo ist die Zeit, wo sind die Inseln? Erstmal akut, präventiv muss man natürlich anders nochmal gucken, einfach auch über die lange Zeit gesehen, so, ne?
Ich finde es so cool, Denise, diese Beispiele, die du gerade genannt hast, weil das ist so, auch wenn ich dir zuhöre, so unheimlich entlastend schon. Weil das ist ja, ich hatte früher eine Zeit, zum Beispiel, als meine Kinder noch klein waren, wo ich wirklich gedacht habe, ich darf die auf keinen Fall vor das Tablet oder vor den Fernseher setzen, sonst, keine Ahnung, was dann verblöden die oder ich weiß es gar nicht, was ich dann gedacht hätte, was da passiert. Und irgendwann hat es bei mir ja dann auch mal den Schwenker getan, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, naja, was ist denn jetzt wichtiger, ne? Also, oder was ist insgesamt für die Situation besser, dass ich völlig auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich versuche, irgendwie durch den Tag zu kommen, eben ohne meine Pause. Und ich brauche nämlich auch jeden Tag so eine Pause. Oder ist es nicht vielleicht doch geschickter? Die hocken dann halt mal eine halbe Stunde vor irgendeiner Kindersendung. Und ich kann aber in der Zeit runterkommen und bin danach wieder als Mama ansprechbar, präsent. Ich finde es so entlastend, diese Beispiele, die du genannt hast, oder mit dem Stillen. Also auch da kurz von mir noch ein Beispiel. Wir haben früher die Hebammen, die dann immer zu mir nach Hause gekommen sind, halt logischerweise auch gesagt, dieses Stillen ist so eine wahnsinnig wertvolle Zeit mit deinem Kind und auf keinen Fall währenddessen aufs Handy gucken und auf keinen Fall irgendwie dies und jenes machen. Und ich habe das am Anfang dann so gemacht und habe irgendwann auch gemerkt, es ist mir, sorry, dass ich sage, aber es ist mir dann zu viel. Ich brauche ja irgendwann auch mal die Zeit für mich. Und das ist halt eine Zeit, wo mein Kind gerade mal ruhig ist und halt trinkt und vielleicht dann noch einschläft oder so. Und diese Dinge, die uns vielleicht mal irgendjemand so gesagt hat, dann auch mal für sich selbst zu hinterfragen und sagen, Moment mal, passt es denn auch wirklich zu meinen Bedürfnissen? Und kann ich das dann, wenn ich das so alles durchziehe, was die Leute mir so sagen, kann ich das dann für mich gesund noch machen?
Genau. Ja, auch Einschlaf, weißt du, das Problem ist ja so ein bisschen, oder die, doch, es ist ein Problem, ist ja so ein bisschen, dass zu dem, dass ich einfach ein Kind habe, was ich viel regulieren muss oder am Anfang viel koregulieren muss und ihm dabei helfen muss, es sich selbst zu regulieren irgendwann, all das nimmt mir ja auch meine Ressourcen. Das heißt, meine Selbstwirksamkeit, meine Autonomie geht ja komplett flöten. Bei vielen ist es nur die Babyzeit und danach geht es halt irgendwie am Handy bei Oma und Opa. Dann sind die hier und da unterwegs, dann gehen die lange in den Kindergarten, was auch immer mit, was dann so kommt. Und wenn man aber eben so ein sensibles oder eben ein besonderes Kind hat, ein feinfühliges Kind oder eben ein gefühlsstarkes Kind, wie auch immer man auch immer sie nennen möchte, ist auch ganz egal, die brauchen halt so viel. Und da je, mit jedem Stück, was ich gebe, geht ja meine eigene Selbstwirksamkeit, dass ich was für mich entscheiden und tun kann. Heute manchmal noch habe ich das, dass ich sage, es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts für mich entscheiden kann. Einfach mal so. Es gibt immer mal so Phasen, ja. Also es ist nicht alltäglich mehr, aber ne, dieses, was ihr auch so kennt, ich kann nicht mal alleine aufs Klo, ich kann nicht mal alleine duschen. Das hält sich halt nicht nur 3, 4 Jahre, sondern es geht meistens auch noch weiter. Und das ist ja das, was so krass auch oft zerrt an den eigenen Nerven auch, ne, dass man, also mal ganz von der Zeit ab, die man für sich hat, um runterzukommen, ich kann auch nichts mehr über mich selber entscheiden, weil ja, ich spiele mit Mama, schlafe mit Mama, alles irgendwie so. Und mein Mann sagt immer, du bist der Fixstern von den Kindern. Und ich sage dann immer, dass dieser Begriff nervt mich so. Weil ich möchte das eigentlich nicht sein. Ich bin aber froh, dass ich es bin, gleichzeitig. Und trotzdem, und manchmal ist einfach diese kleine Entscheidung oder diese bewussten Entscheidungen, wie du sie gerade gesagt hast, ist ja genau das, was ich da mache. Ich hole mir meine Selbstwirksamkeit wieder zurück. Ich entscheide jetzt für mich, nicht gegen jemanden anderen oder nicht gegen Stillen und nicht gegen eine gute Bindung, sondern ich entscheide jetzt für mich. Ohne dass ich den anderen dabei ja oder das Kind in dem Fall dabei abwerten, irgendwie rausschmeißen muss aus meinem System. Ich habe ja vorhin gesagt, ich kümmere mich ja auch um meine Kinder. Und irgendwann sage ich dann aber auch, nee, ihr sitzt jetzt hier seit 20 Minuten, ihr esst was, ihr guckt was. Ich habe mich jetzt gerade hingesetzt, jetzt sind die ein bisschen älter, ne? Jetzt sitze ich die nächsten 20 Minuten. Punkt. Und ich esse mein Essen jetzt. Ja, entweder gehst du selber, machst dir, was auch immer du möchtest. Ich bin ja schon relativ entspannt, ne? Mach einfach. Oder du wartest, bis ich fertig bin. Fertig. Und dann denke ich auch so, nee, jetzt ist dann auch mal die Zeit, ne? Und gleichzeitig natürlich gibt es auch Phasen, zum Beispiel die Einschulung unserer Tochter vor 2 Jahren, die war natürlich für sie ja auch mit sehr großem Autonomieverlust verbunden und die hat sehr damit zu tun gehabt und eben noch feinfühlig und das war viel los. Da war klar, okay, wir müssen die Mittagspause ein bisschen schieben. Da muss nach der Schule noch was anderes dazwischen, nämlich Regulation, körperliche Regulation. Das passiert hier genauso auf der anderen Seite, wisst ihr? Also, weißt du, das ist ja, das eine schließt das andere nicht aus. Aber ja, genauso bewusste Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wo und wie und wann und was, keine Ahnung, das ist halt sehr individuell, ne? Ich kann nur sagen, wenn ihr in so, und das habt ihr wahrscheinlich in eurem Programm ja auch, da bist du ja im Prinzip die Expertin, wenn man immer erst in so großen Dingen denkt, also ich muss ein Wochenende in ein Wellnesshotel, bevor es mir überhaupt wieder gut geht, überleg mal, was für ein Krumbombel da drin alles hängt. Ich muss packen, meine Kinder unterbringen, die müssen begleitet werden, die müssen darauf vorbereitet werden. Was weiß ich nicht was, am besten kriegen wir 13.000 Anrufe. Viel wichtiger ist es ja auch im Alltag, diese Dinge
Oh
zu haben,
ja.
nicht nur dadurch zu jockeln und dann ein Wochenende aufs Wellnesshotel zu fahren. Klar, ist geil, würde ich auch gerne machen. Ist nicht mein Ding, aber ja, ich fahre lieber mit dem Wohnwagen ans Meer. Aber ja, ne, das ist ja im Alltag im Prinzip, ist es ja das, wo es das braucht. Und ja, also so.
Absolut, ja, unterschreibe ich sofort, Denise. Wir nennen das immer so diese Wasserkocher-Momente. Also wir sagen immer wieder, wenn du dir irgendwie dein Wasser in deinen Wasserkocher füllst, zum Beispiel um dir einen Tee zu machen oder was auch immer, was machst du, während dieser Wasserkocher anfängt zu köcheln? Das dauert ja, keine Ahnung, je nachdem, 1 bis 3 Minuten oder sowas. Und die meisten sagen dann halt, na ja, ich fange da mal an, die Spülmaschine noch kurz ein- und auszuräumen, dann wische ich da noch rum, dann räume ich noch die Sachen von den Kindern schnell weg und so. Und wir sagen immer, nimm dir mal diese 1 bis 3 Minuten und schau mal aus dem Fenster, vielleicht in irgendeinen Baum rein, atme mal ein paar Mal tief. Und allein das ist schon so schwer für viele, dann nicht sofort wieder in dieses Tun zu kommen, sondern zu sagen, ich gönne mir jetzt mal diese Pause, während der Wasserkocher kocht. Und das ist ja genau dieses, ne, in den Alltag bringen, diese kleinen Momente. Ich glaube, das ist das, was wichtig ist.
Ja, genau, absolut. Ja, absolut.
Ich glaube, es passt schon ganz gut. Wir sind ja gerade schon bei Ritualen.
Ja,
Hast du noch,
unweigerlich kommt man dahin.
genau,
Ja.
hast du da noch Ideen oder Vorschläge, was Familien in ihr Leben einbauen können, ja, die allen Familienmitgliedern gut tun, gerade wenn sie hochsensibel sind. Ich versuche es mal so zu umschreiben. Also die tun wahrscheinlich allen gut, aber auch denen, die eben sagen, ich bin da besonders feinfühlig. Was
Ja.
können wir als Familien da noch tun?
Also grundlegend Rituale zu haben, ist
Ja.
grundsätzlich erstmal sehr von Vorteil. Rituale und Strukturen habe ich ja jetzt vorhin schon gesagt, ne, grundlegend. Und welche zu euch passen, ist dann natürlich so ein bisschen das, was in eurem Familienalltag zu euch passt eben. Also was zu eurem Kind passt, was zu dir passt. Ich mache garantiert andere Sachen, als die zu dir passen, ne, oder zu euch passen da draußen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich immer und immer wieder empfehle, wo Eltern auch nachher dann immer wieder sagen, boah, Denise, eigentlich wusste ich es, aber irgendwie so. Das sind so Sachen wie Wochenpläne, wie Tagespläne, also sichtbare Strukturen zu haben für die Kinder, weil eben Sicherheit total wichtig ist und Sicherheit geht damit einher, dass ich sehen kann, was kommt wann. Ja, also manchmal gibt es Kinder, die sind dann besonders aufgeregt, manchmal gibt es Kinder, aber den meisten hilft es tatsächlich. Also da kann man sonst noch mal genau drüber sprechen, wenn man merkt, das passt so für uns nicht. Wie kann man das abändern? Wie kann es eine gute Möglichkeit geben? Kann man sich selbst basteln, kann man aber auch bestellen. Gibt es ganz viele Möglichkeiten mittlerweile schon. Also wirklich Strukturen sichtbar machen und manchmal sogar tatsächlich für einzelne Tagesablaufpunkte, die schwierig sind. Also mein Abendritual mache ich irgendwie sichtbar, von Schlafanzug anziehen bis ins Bett gehen zum Beispiel. Oder mein Morgen, Garderobenmoment oder so mache ich irgendwie sichtbar. Also da kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben. Und genauso in dieser Tagesstruktur eben auch diese Pausenzeiten unterzubringen, ist auch für mich ein Ritual, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ne? Wo passen sie, wo tun sie gut, wo macht es auch für uns Sinn? Also bei uns kam irgendwann dann so das Fernsehgucken nochmal so um 17 Uhr, 17, 17:30 Uhr. Ist jetzt auch nicht immer Standard, jetzt sind die ja schon ein bisschen älter, heute, gestern haben sie gespielt, weil ich kochen musste, zum Beispiel, ja. Und ich das nicht alles gleichzeitig kann. Da bin ich überfordert zum Beispiel. Und genau, also solche Sachen, ne? Wo sind dann da auch in diesem Ablauf Pausen? Und genau, immer sagen zu können, auch für alle Seiten, das schaffe ich jetzt nicht, das kann ich nicht. Und dann zu überlegen, wie kann man halt anders da rangehen, ist für mich auch was, was irgendwie ritualisiert, integriert sein darf. Genauso wie einfach auch Reflexion. Also, ob es ein Gute-Nacht-Gespräch ist, hatte ich jetzt letztens als Ritual, ob es ein Gute-Morgen-Ritual ist, ob es ein Affirmationen sind, was auch immer euch da am besten gefällt. Man kann mit Massagen Reflexion machen, man kann mit Tagebüchern reflektieren, man kann ja auf unterschiedliche Weise auch reflektieren. Das ist aber für die Kinder einfach total wichtig, weil die ja so viele Erlebnisse und Eindrücke am Tag aufnehmen, die einmal so abfließen zu lassen, gedanklich sozusagen. Wenn die klein sind, wenn ihr jetzt sagt, ich weiß, mein Kind ist noch so klein, es kann das noch nicht, dann könnt ihr das ein bisschen übernehmen für die Kinder. Ne? Also mit den Kindern so gedanklich durchgehen, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute Oma und Opa getroffen, wir haben heute Pizza gegessen, wir waren heute bei den Tieren, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich mache das manchmal auch ganz gerne so über den Körper, also dass ich irgendwo anfange, bei den Füßen zum Beispiel, das ist eigentlich was, was ich als meine Kinder klein waren total viel gemacht habe. Und gesagt habe, habe die Füße massiert und habe halt irgendwie gesagt, die Füße haben heute ganz viel. Weiß ich nicht. Die sind ganz viel gelaufen und balanciert. Die Beine haben die Fahrrad angetrieben oder so, ja. Und was haben die Augen gesehen? Was haben die Ohren gehört? Was haben die
Ach,
Schulter
schön.
getragen? Was hat der Bauch gegessen oder gefühlt, das Herz und so? Also da kann man mit den Kindern sozusagen oder für die Kinder sozusagen auch ein bisschen was machen. Und was für mich immer noch so ein ganz wichtiger Teil ist, ist in so Familien, im sensiblen Familienleben einfach auch noch der Selbstwert. Also dieses, ich bin gut so, wie ich bin. Und das halt immer mal wieder auch in den Fokus zu setzen. Ne? Ich bin wertvoll, dass ich das gesagt bekomme. In den Tag schon irgendwie mit kleinen Gesten und positiven Worten zu starten. Ne? Den Tag vielleicht auch genauso abzuschließen. Und eben immer mal wieder auch die Sensibilität in den Fokus zu nehmen und darüber zu sprechen. Ich weiß, dass es nicht immer Segen ist. Und ich will auch, also bei den Kindern rede ich manchmal von Superkraft, einfach weil es die Kinder anspricht. Aber es ist nicht nur eine Superkraft. Es ist auch schwierig. Vieles ist schwierig damit. Und ich weiß, dass wenn sie so im Alltag sind, sehen wir oft auch nur das Schwierige. Verstehe ich auch, weil das ist ja das, was uns herausfordert. Aber immer mal wieder sich auch bewusst zu machen, was auch daran Gutes ist, so zu sein, empathisch zu sein, feinfühlig zu sein, gut zu hören, gut zu sehen, wo man das einsetzen kann. Auch wenn es an vielen Stellen eben, das will ich nicht wegtun, ne, das ist da. Aber auch wenn es an vielen Stellen eben schwierig ist, ist es trotzdem immer mal wieder auch bewusst zu machen, sich, was kann ich damit auch erreichen, was erlebe ich damit jeden Tag, was ist auch für mich anders dadurch, positiverweise, als für andere Menschen, ne?
Ja.
So, und genau, das wären so ein paar
Ja, total schön.
Bausteine sozusagen, ne? Ja.
Ja. Also ich habe besonders, ist mein Herz aufgegangen, als du gesagt hast, du beziehst so den Körper mit ein. Das ist
Mhm,
so, glaube ich, was, was auch so total wertvoll für jeden Menschen letztendlich ist, ne? Auch mal wieder in den Körper reinzuspüren und sich auch bewusst zu machen, ist ja auch wieder ein Thema von Selbstwert. Wie wertvoll ist es eigentlich, dass ich zwei Füße habe, zwei Beine habe, die mich da durch die Welt tragen und so weiter? Also finde ich total, ein total schönes Beispiel für so ein Abendritual zum Beispiel.
absolut. Ja, also es ist immer ganz unterschiedlich, wie Kinder das mögen tatsächlich, ne? Also ich habe ein Kind, das mag das nicht so gerne, ein Kind, das mag das mehr gerne. Ich habe auch ein Kind, das redet lieber als das andere zum Beispiel. Da musst du immer so ein bisschen gucken, was funktioniert gut, ne? Genau, aber über den Körper zu gehen, auch im Bereich der Regulation nachher, über den Körper kleine Dinge mit den Kindern einzuüben, macht total viel Sinn. Also weil die ja irgendwann einfach auch in der Schule sitzen und es denen da vielleicht zu viel wird und sie dann aber kleine Körperübungen haben. Ich nutze relativ viel Body-to-Brain-Übungen, ich weiß nicht, ob du die kennst, weil die halt so wenig auffällig im Alltag integriert werden können. Und tatsächlich in den Gruppen mit den Kindern, wo ich arbeite, ist es immer ein Abschiedsritual, das Herzklopfen zum Beispiel, womit ich mich halt genau, also im Prinzip legt ihr eure rechte Hand auf eure linke Brustseite. Und wenn ihr eine Uhr habt, klopft ihr im Sekundentakt oder halt eben so, wie es sich für euch gut anfühlt. Und dann klopft ihr einfach mal und guckt, was halt passiert. Und wenn die Kinder noch klein sind, kann ich es mit dem Kind machen oder fürs Kind sogar machen. Ich fange meistens irgendwann an zu gähnen oder tief durchzuatmen. Es beruhigt uns einfach. Ja. Und es gibt tatsächlich mittlerweile Kinder, die seit vielen Jahren in meine Gruppenkurse kommen, sozusagen. Und wo mir Eltern dann berichten, ja, manchmal, wenn herausfordernd ist, stehen die dann einfach auf dem Balkon und klopfen sich das Herz und dann
Ach
geht mir das
schön.
Herz auf.
Ja.
Aber es machen halt auch nicht alle, ne? Es ist auch nicht für alle was
Ja,
so. Also,
klar. Jeder
und
nimmt
davon
sich
gibt es
seins halt
ja.
dran raus, ne? Was, was für
Genau.
ihn irgendwie passt. Ja.
Genau. Und
Ja,
das
voll
sind so
schön.
schöne kleine Sachen einfach, wo ich finde, für die Kinder, die für die Kinder einfach sind und die ihr im Alltag, ihr könnt sie auch vormachen, ihr könnt sie auch selber nutzen natürlich. Also Thema Erschöpfung und sich selbst zu regulieren, ist ja nicht für euch verboten als Elternteile,
Im
ne, die auch zu
Gegenteil,
nutzen.
genau.
Ja, überhaupt. Also ich mache es ja auch. Also ich nutze sie auch für mich, auch wenn es manchmal wieder dann hinten runterfällt im Stress. Aber wenn man so ein, zwei hat, auf die man sich immer wieder besinnen kann, dann ist es manchmal schon ganz schön hilfreich. Ja, genau.
Ja, super Tipp auch nochmal. Wenn jetzt jemand sagt, cool, so wie die Denise hier spricht und so wie sie arbeitet, und du arbeitest ja eben auch mit Kindern, das finde ich immer so was ganz Besonderes, weil das nicht viele, soweit ich weiß, auch online anbieten. Wie können denn unsere Hörerinnen dich jetzt finden?
Ja, genau. Also ich arbeite im Moment tatsächlich sogar fast hauptsächlich mit Kindern online. Also es hat sich mittlerweile echt so vom Familienberatungskontext in den Kinderkontext so ein bisschen verändert. Ihr findet mich total gut auf Instagram. Also Instagram ist so mein Hauptkanal. Da findet ihr mich. Wenn ihr aber auch kein Instagram habt, ist das auch völlig in Ordnung. Ich habe auch eine Website. Also ich glaube, wenn ihr mich googelt unter meinem Namen, dann findet ihr mich. Und eben das Gleiche bei Instagram auch. Denise Piecher. Und genau, da könnt ihr euch auch erstmal angucken, was ich sonst noch so mache. mir zuhören, mich angucken, mir Nachrichten schreiben, keine Ahnung was. Genau, und das ist der Weg, wo man mich halt einfach auch super gut erreicht. Und genau, ich habe auch unterschiedliche Angebote. Ne? Also wenn ihr jetzt denkt, so, boah, Coaching ist krass, ihr habt gerade gehört, ich habe auch Gruppenangebote für Kinder. Ich habe auch einen Mitgliederbereich für Eltern. Also wo man jetzt eben, wenn man das nicht möchte, auch nicht direkt viele, viele Euros ausgeben muss, sondern auch erstmal reinkommen kann in das Thema, sich mit dem Thema beschäftigen kann. Genau. Und
Toll.
ja, wenn ihr den Podcast hört und zu mir findet, dann schreibt mir gerne, weil über die Rituale, über die wir gerade gesprochen haben, gibt es tatsächlich auch ein kleines Poster, was ich kostenlos zur Verfügung stelle. Also wenn ihr es
Cool.
hört, meldet euch total gerne, dann schicke ich euch den Link dazu, weil der ist nicht so
Super.
ganz nur öffentlich zugänglich. Da habt ihr sie alle einmal auf einen Blick, die feinfühligen Familienrituale,
Ah,
weil wir
toll.
heute so darüber gesprochen haben. Genau, und genau, meldet euch total gerne, wie auch immer, auf welchem Weg auch immer.
Ja, toll. Danke, Denise, auch für die Idee mit dem Poster.
Sehr gerne, sehr
Da denke
gerne,
ich,
kam mir
werden
spontan.
einige dir schreiben. Genau. Und ja, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes nochmal, dass wirklich auch jeder dich finden kann, der mit dir Kontakt aufnehmen möchte. Und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für
Sehr
dieses
gerne.
ganz entspannte und total entspannt und spannende Interview.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass ich hier sein durfte. Genau.
Gerne.
Sucht und findet den Weg, wie ihr möchtet. Meldet euch bei mir und ich bin immer mit dem offenen Ohr auf jeden Fall da. Also könnt ihr euch drauf verlassen.
Danke dir.
Danke, Kathi.
Ja, ich hoffe, dir hat das Interview so gut gefallen wie mir. Ich finde einfach, dass Denise total lebt, was sie tut und dass sie eine ganz, ganz tolle Arbeit macht. Sie war auch schon als Expertin bei uns im Glücksheldin-Programm. Also wir schätzen sie wirklich sehr. Und ich hoffe, du konntest dir ein paar Impulse für dein eigenes Leben mitnehmen. Denk dran, du kannst dir jetzt sofort kostenfrei unseren SOS-Guide "Ich schreie mein Kind an, was tun" runterladen. Link findest du in den Shownotes. Und wir freuen uns riesig, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf deiner Podcast-Plattform gibst. Denn das hilft anderen Müttern, uns gut zu finden und sich auch bei uns Inspiration zu holen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, morgen, vielleicht auch eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.